Wheelspin, der Formel-1-Podcast, wird präsentiert von Dr. Anzai, dein Marktplatz für medizinisches Cannabis.
Herzlich willkommen zu Wheelspin, der Formel-1-Podcast, präsentiert von Chantal Reinhardt und Timo Heuberger.
Da sind wir mit unserer allerersten Ausgabe von Wheelspin, der Formel-1-Podcast, an diesem Donnerstag, muss man ja an dieser Stelle schon sagen. Und wir haben lange darauf hingefiebert und heute ist es endlich soweit. Und vor allem freue ich mich, weil ich nicht alleine reden muss, denn wir haben jemand Neues bei uns im Team. Chantal, willkommen.
Ja, von mir auch ein Hallo. Ich freue mich tierisch dabei zu sein und ich freue mich auch, dass ihr alle hier einschaltet und uns jetzt einfach mal beim Reden zuhören wollt. Und damit ihr aber auch ein kleines Bild davon habt, wer wir eigentlich sind, würde ich sagen, stellen wir uns einmal kurz vor. Timo, möchtest du anfangen?
Also ich glaube, die meisten dürften mich ja bereits schon kennen. Ja, über 600 News-Sendungen jetzt hier schon gemacht und einige Klartext-Sendungen. An diesem Dienstag gab es die jüngste mit Nils Wittig, dem Ex-Formel-1-Rennleiter. Also wer mich bisher schon gesehen hat, der wird wahrscheinlich meine Stimme umso mehr lieben. Aber ich glaube, man dürfte mich kennen. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, also wie gesagt, ich bin die Chantal. Ich bin angehende Journalistin im Studium. Und ja, das hier ist so meine erste Chance, mal richtig Fuß in der Branche zu fassen. Dazu bin ich natürlich auch großer Formel-1-Fan, sonst wäre ich hier natürlich gar nicht hier gelandet. Und ja, so viel zu meiner Person. Jetzt würde ich aber noch gerne was von dir wissen, Timo. Was ist denn deine Lieblingsstrecke?
Meine Lieblingsstrecke, das ist eine ganz gute Frage. Ich glaube, einfach Michael Schumachers Wohnzimmer. Also das, was jetzt an diesem Wochenende ansteht, die Eau Rouge. Man hat schon so viel erlebt und schon so viel gesehen, auch in Belgien. Aber ich mag auch Stadtkurse. Jeddah zum Beispiel. Wenn es nach Nils Wittig geht, dann sei das eine etwas einfache zu fahrende Strecke, aber trotzdem, du musst immer auf Zack bleiben.
Ja, stimme ich dir zu. Ich glaube, Jeddah hört man selten tatsächlich. Ja, ich würde sagen, für mich ist es der Nürburgring. Einfach, weil ich da schon sehr oft gewesen bin. Ich kenne die Strecke, ich kenne die Region. Ich finde das Feeling da oben ganz toll in der Eifel. Aber wenn wir uns jetzt mal auf den Formel-1-Rennkalender beziehen, dann würde ich sagen Brasilien. Ich weiß nicht, Brasilien liefert immer gute Rennen. Ich finde es super spannend da. Ich finde die Fanbase super. Also Brasilianer, die sind ja nochmal, was Sport generell angeht, die haben da ja Emotionen und Feuer. Das ist, das macht schon viel her in meinen Augen.
Das hast du Nürburgring erwähnt. Und das weckt natürlich in vielen Formel-1-Fans natürlich wieder die Sehnsucht, weil wir seit Jahren kein Rennen in Deutschland haben. Zwar während der Corona-Pandemie gab es mal den kurzen, kann man sagen, Besuch in Deutschland, aber ansonsten ist das eigentlich nicht vorgesehen und das wird wahrscheinlich die nächsten Jahre auch so bleiben, zum Bedauern von uns allen.
Ja, leider. Ich meine, der Nürburgring, der hat schon seit Jahren finanzielle Probleme und so ein Grand Prix ist ja leider auch nicht ganz günstig auszutragen. Aber gut, da muss man jetzt einfach mal abwarten, was passiert. So, da wir jetzt schon von Zukunft und abwartet geredet haben, lass uns doch mal schauen, was erwartet denn die Zuhörer jetzt in Zukunft?
Spannende Themen, würde ich auf jeden Fall sagen. Die ein oder anderen, vielleicht sogar auch kuriosen Thesen, Theorien, aber auch spannende Rückblicke, würde ich sagen. Damit geht es ja heute eigentlich fast schon los. Aber auch die ein oder andere Formel-1-Neuigkeit wollen wir hier natürlich thematisieren. Und wir wollen natürlich auch unsere Zuschauer und Zuhörer natürlich auch mit ins Boot holen, die sich nämlich ganz interaktiv an diesem Podcast beteiligen sollen.
Ja, genau. Wenn ihr Fragen habt, so egal was wir sagen, ihr könnt die gerne immer in die Kommentare schreiben. Wir gehen gerne in der nächsten Folge drauf ein. Oder wenn ihr sonst irgendwelche verrückten Theorien oder Vermutungen habt, die in der Zukunft noch auf uns kommen könnten. Wir lesen uns das gern durch, wir kommen gerne drauf zurück. Also seid nicht schüchtern, sagt uns, was ihr denkt. Das gilt natürlich auch für den Podcast selber. Wir sind immer offen für Anregungen. Das hier ist der erste Pfannkuchen, ne? Der geht nicht immer gut. Das kann auch mal schiefgehen.
Der hängt auch gerne mal an der Decke.
Genau, genau. Und deswegen, seid nicht schüchtern, kommt auf uns zu. Wir kommunizieren gern mit euch.
Aber in die Kommentare kann man ja auch nur was schreiben, wer unseren Videopodcast sieht, wer uns natürlich auf den diversen Podcast-Plattformen hört. Der kann das schlecht in die Kommentare schreiben, aber der darf uns gern eine E-Mail schreiben. Und zwar nämlich an podcast@champ1.de. 24/7 sind wir da bereit und steht die E-Mail-Adresse auch bereit. Und ja, schreibt uns gerne auch Ideen, was ihr habt, wie wir unseren Podcast in Zukunft weiterentwickeln können. Wie gesagt, Themenvorschläge, auch vielleicht eure Theorien, Thesen. Also es kann auch gern mal ins völlig Absurde gehen. Also alles ist möglich.
Ja, genau, das sehen wir auch so. Und zur Gunst der Stunde, weil vorhin noch zwei spannende Nachrichten reingekommen sind aus dem Paddock, hat der Timo da jetzt noch was mitgebracht. Würdest du das Thema mal kurz anschneiden, worum es hier heute geht?
Ja, es wird die ein oder anderen sicher wieder freuen, dass wir heute über ihn sprechen. Aber gerade eben, weil wir ja mitten in der Silly Season uns befinden und nächstes Jahr mit Cadillac das 11. Formel-1-Team in die Königsklasse einsteigt und natürlich auch sehr eifrig über die Fahrer debattiert, spekuliert wird. Und auch in diesem Zusammenhang auch der Name Mick Schumacher gefallen ist, der ja auch auf der Liste, wie bei so vielen anderen Teams, auch schon stand. Und das ist genau die Betonungsweise Stand Vergangenheitsform. Denn da gibt es nämlich interessante Berichte, dass nämlich nach dem australischen Portal Auto Action Mick Schumacher raus sein soll. Also doch nicht mehr interessant für Cadillac. Das war ja so ein bisschen auch seine Hoffnung. Er hat vor nicht allzu langer Zeit gegenüber motorsport.com hat er auch mal verraten, dass da ein gutes Gefühl hat. Hat sich scheinbar wohl ein bisschen vertan, beziehungsweise am Ende ging es dann nicht so ganz so gut aus. Das soll man ihm jedenfalls jetzt mitgeteilt haben. Gleichermaßen auch soll Quanji Zhou ebenfalls nicht mehr auf dieser sogenannten Shortlist stehen. Und stattdessen, wie wir auch schon in den News-Sendungen berichtet haben, soll man sich tatsächlich für Valtteri Bottas als erfahrenen Leader dann auch entschieden haben. Und wenn wir auch über das zweite Cockpit sprechen, soll Felipe Drugovic, der aktuelle Ersatzfahrer von Aston Martin, ebenfalls als Favorit gelten, denn das Team beabsichtigt eben zum einen einen erfahrenen, aber auch einen jungen Fahrer einsetzen zu wollen. Und das hätte man mit Valtteri Bottas, wobei ich dazu sagen muss, ich glaube, als wir in den News-Sendungen darüber berichtet haben, es gab nicht viele, die das eigentlich als richtige Entscheidung empfinden würden, auf jemanden wie Valtteri Bottas zu setzen. Weil ich weiß nicht, wie du das siehst, in seiner Mercedes-Zeit gut, er war ein, kann man sagen, guter Wingman für Lewis Hamilton. Aber bei Sauber lief es nicht so dolle.
Ja, gut, sehe ich ähnlich wie du. Er hat jetzt keine Bäume in seiner Karriere ausgerissen. Er war bei Mercedes ein guter zweiter Fahrer. Wäre da jetzt kein Hamilton im Team gewesen, wüsste ich nicht, ob das dann auch genauso ausgesehen hat. Ich glaube, Bottas hat diese Führungsmentalität nicht ganz. Ich glaube, das ist einfach ein Typ, der ist immer eher im Hintergrund unterwegs. Und jetzt mal abgesehen von seiner Social-Media-Präsenz, das ist ja so was anderes mittlerweile. Aber ich meine, kann man machen, wenn man jemanden möchte, der schon ein bisschen Erfahrung mitbringt. Ich meine, er ist ja schon ein paar Jahre in der Formel 1 gefahren. Ob der jetzt aber das Team dann so groß voranbringt, kann man sich drüber streiten. Wobei ich dann aber finde, Drugovic ist eine sehr interessante, sehr interessante Kategorie für Cadillac. Oder Wahl, wenn man es auch so nennen mag. Also da würde ich mich freuen, wenn wir den endlich mal zu sehen bekommen, nach all den Jahren als Reservefahrer.
Ja, vor allem bei ihm so ein bisschen auch bedauerlich gewesen. Eigentlich Formel 2-Meister, hat aber nie einen Stammcockpit in der Formel 1 bekommen. Ist so ein bisschen versauert, muss man fast schon sagen.
Ja.
Hätte zum Einsatz kommen können für Aston Martin, als sich Lance Stroll abermals an der Hand verletzte, ja pausieren musste, das Rennen nicht bestreiten konnte. Wenn man das von Teamseiten aus am Samstag allerdings schon entschieden hätte, hätte er auch das Qualifying bestreiten können und folglich dann auch am Sonntag das Rennen fahren können. So aber, dass der Stroll Junior noch das Qualifying fuhr, nach dem Reglement da nicht zulässig, dass dann jemand anderes am Sonntag das Rennen fährt, wäre eine Chance gewesen für ihn.
Ja, hätte ich auch gerne gesehen, aber vielleicht kriegen wir ja die Chance noch. Dann lass uns dann auch mal direkt aufs zweite Thema zukommen. Denn mit Cadillac und den Gerüchten ist es noch nicht ganz vorbei hier. Jetzt wird nämlich auch der frisch entlassene Christian Horner als neuer Teamchef gehandelt. Was hältst du davon? Realistisch oder eher nicht?
Also, Man mag ja von Horner halten, was man möchte, aber er hat Red Bull aufgebaut. 2005 ist er zum Teamchef berufen worden und hat daraus natürlich schon auch ein Weltmeisterteam geformt. Und wenn man überlegt, das geht ja, das zumindest mal berichtet das italienische Fachportal Funo Analista Tecnica, die schreiben das nämlich, dass der da mit Cadillac im Gespräch sein soll. Und schreiben dazu auch noch gleichzeitig, dass es einige Red Bull-Anhänger gäbe, die für den Fall, dass er zu einem anderen Team ginge, sehr viel wenn, aber kann, aber jedenfalls für den Fall, dass dann einige von Red Bull mit ihm gehen würden. Also durchaus vielleicht für Cadillac spannend. Wobei man auch fairerweise dazu sagen muss, unter Horner gingen auch sehr viel gutes Personal, die jetzt bei anderen Teams sind. Das darf man an der Stelle auch nicht vergessen. Man darf auch nicht vergessen, die einfache Teamchef-Funktion wird ihn wenig reizen. Er wollte bei Red Bull eigentlich auch schon Teilhaber des Teams sein. Diese Option bot sich ihm da an dieser Stelle nicht. Bei Cadillac könnte sie sich möglicherweise bieten. Allerdings hat man die Positionen ja bis dato auch schon besetzt. Da müsste man entweder ja eine neue Position schaffen oder man müsste tatsächlich jemanden vor die Tür setzen. Also das wird spannend, ob Horner da tatsächlich überhaupt nochmal Lust hat, wirklich ein Team von der Pike auf aufzubauen und nochmal all diese langen, zähen Schritte gehen möchte, wie bei Red Bull. Und überhaupt auch, wann es realistisch wäre, weil wir kennen die Hintergründe nicht über eine mögliche Sperrfrist, normalerweise 12 Monate. Im Hintergrund sollen ja aktuell Verhandlungen stattfinden, auch was die Ablöse betrifft. Da sind ja 60 Millionen im Raum, da kann man ja schon mal ein bisschen pausieren. Bis Ende des Jahres will er das ja auch. Von dem her, er kriegt ja derzeit vom Teamaufbau nicht viel mit, außer er macht den Jonathan Weekly wie bei Sauber.
Ja, also ich sag's, wie es ist. Ich glaube nicht dran, dass das so schnell passiert. Der Horner ist ein Gewinnertyp. Ich glaube, Red Bull war sein Lebenswerk. Ob er das jetzt nochmal komplett von vorne anfängt, ich mag's zu bezweifeln. Kann's mir schwer vorstellen. Aber gut, auch da abwarten und Tee trinken. Ne? Das ist das Motto hier.
Auf jeden Fall wollten wir es mal ganz kurz mal noch mit in den Raum bringen oder in den Raum werfen vielmehr. Ja. Weil ansonsten müsstet ihr nämlich bis zum Freitag, bis zu unserer News-Sendung warten. Und deswegen wollten wir das heute mal noch im Podcast mal kurz noch mal mit reinwerfen. Denn eigentlich war es nicht geplant, Chantal.
Ja, aber gut. Es kommt ja auch nicht immer alles wie geplant, gell? Aber dann lass uns doch mal zurück zu dem kommen, was wir geplant haben. Wir haben ja jetzt den Podcast genau nach 12 Rennen in der Saison angesetzt. Das ist genau die Hälfte. Und das bietet sich ja super an für einen Rückblick von den letzten 12 Rennen. Was ist eigentlich die Saison so passiert? Und wie schätzen wir das ein? Ja, Timo, hättest du mal Lust, mit Australien anzufangen?
Ja, Australien, Saisonbeginn, Melbourne. Man war gespannt, wenn man mal zu diesem Übergang von 24 auf 25 geht. Max Verstappen knapp Weltmeister geworden. Die spannende Frage natürlich auch, wie wird es dieses Jahr laufen? Vor allem auch, was wird Lando Norris schaffen? Wie wird McLaren insgesamt dieses Jahr auch präsent sein? Und vor allem auch gerade bei Norris seine mentalen Probleme. Die schienen ja mal zu Saisonbeginn weg zu sein. Also er hat sich da wirklich sehr, sehr stark auch präsentiert und er sprach ja auch in einem Interview davon, dass er sich irgendwie über die Winterpause Unterstützung oder Hilfe auch gesucht haben soll. Und man hatte den Eindruck, dass das vielleicht erste Früchte zeigen würde. Aber wie wir später wissen, gab es mal, ich nenne es mal, einen kleinen Rückfall.
Ja, ich sag's, wie es ist. Ich bin drauf reingefallen. Ich war super beeindruckt von Norris nach dem ersten Rennen. Wechselhafte Kondition, Restart, Safety Cars, da wurde ja wirklich alles auf den geworfen, was man hätte auf den werfen können. Aber hat er gut gemeistert. Ich habe mich dann auch von dem Eindruck, ich war dann so, okay, der reißt dieses Jahr. Ich muss dazu sagen, ich bin aber auch ein kleiner Norris-Sympathisant. Kommt noch oben drauf. Ja, aber sollen wir jetzt nicht nur über Norris gehen? Das Rennen generell war super spannend. Ich fand es auch überraschend, den Fehler von Piastri, kennt man ja so von ihm eigentlich nicht. Gut, jetzt mittlerweile, konnte man da noch nicht wissen, hat er dann doch schon mal den ein oder anderen Fehler mehr noch gemacht, zum Beispiel Silverstone, kommen wir später drauf. Ja, aber dass dann halt auch die Erfahrenen in die Wand zimmern, wie in Carlos Sainz oder in Fernando Alonso, hätte man auch nicht mitgerechnet. Gut, bei Sainz, da ne, technische Probleme, ja, war aber auch wahrscheinlich nicht ans Auto gewöhnt, klar, kann passieren. Sollte nicht passieren, war aber so. Aber gut, wie gesagt, das Rennen hat alles geliefert.
Es hat alles geliefert, es hat vor allem auch eine Menge Rookies geliefert, das muss man auch dazu sagen. Man war natürlich auch gespannt, wer liefert was, wer kann was liefern. Bei den einen war es mehr, bei den anderen war es weniger interessant. Natürlich auch Kimi Antonelli als Nachfolger von Lewis Hamilton, alle ganz gespannt draufgeschaut. Ich würde sagen, ist so ein bisschen wechselhaft. Er hat schon Talent, aber ich glaube nicht so dieses Supertalent, wie er zumindest mal in den Medien im letzten Jahr auch bezeichnet wurde. Hat man ja auch im letzten Jahr schon gesehen, Italien, wenn wir da zurückgehen. Es war ja jedes Wochenende, wo er ja dann auch als Nachfolger offiziell bestätigt wurde. Und am Freitag davor im Training, wo er ja auch fahren sollte, ja gut, ist er ein bisschen gecrashed, lief nicht ganz so dolle, aber trotzdem war man gespannt. Ich finde ihn trotzdem sehr sympathisch zum einen, ich finde, er hat auch Talent und ich glaube, aber auch er ist jetzt kein Überflieger, er braucht ein bisschen Zeit, aber ich glaube, Potenzial steht durchaus in ihm. Wo ich skeptisch war, allerdings war bei Isaac Hutcher, wo ich am Anfang, also gerade in Australien, wirklich die Sorge hatte, dass, weil er ja schon in der Formation Lab gecrashed war und diese Bilder, die da wirklich umhergingen, musste ja dann, getröstet werden von Anthony Hamilton, Peter Bayer, der dann nochmal vom Kommandostand weg ist, der den dann auch nochmal in Empfang genommen hat, ein bisschen getröstet hat, sage ich jetzt mal. Und da war ich mir nicht sicher, macht das jetzt was mit ihm, dass sich das irgendwie so ein bisschen ins Hirn brennt? Und passiert das vielleicht noch öfters? Aber wie wir heute wissen, hat es sich richtig stark entwickelt.
Ja, auf Hutcher komme ich so oder so später nochmal zu sprechen. Was man aber jetzt hier bei Antonelli noch im Hinblick auf Australien auf jeden Fall mal erwähnen muss, dass er trotz Drehern von P16 im Qualifying auf den P4 vorgefahren ist. Das darf man auch schon mal beachten. Was man natürlich auch noch erwähnen kann, ist, dass Hamilton dann sein superstarkes Debüt mit P10 hingelegt hat im Ferrari. Aber gut, war das erste Rennen, kann man nochmal drüber hinwegsehen. Aber auch darauf kommen wir nochmal zurück.
Ich hoffe, ihr habt diese leichte Ironie rausgehört. Ich jedenfalls konnte sie raushören. Bin gespannt, was wir im Laufe dieser Sendung noch so von Lewis Hamilton und Chantal hören werden. Ich bin sehr neugierig auf jeden Fall. Aber lass uns doch mal, wenn wir schon gerade über deinen Lieblingsfahrer sprechen, doch mal nach Shanghai gehen. Das ist ja eigentlich so gemischte Gefühle, muss man fast sagen. Es war ja das erste Sprintwochenende, was wir der Saison erlebt haben. Und man hatte ja gleich den großen Erfolg von ihm im Sprint.
Genau.
Wo man dann auch gedacht hat, hui, könnte vielleicht doch was werden, wobei ich skeptisch war, weil wenn man sich an die Zeit von Sebastian Vettel und auch von Fernando Alonso zurückerinnert, natürlich haben die auch Rennen gewonnen. Und natürlich hat auch ganz Italien mitgefeiert und mitgejubelt, aber am Ende waren sie trotzdem alle weg und am Ende haben sie trotzdem keine WM-Titel mit Ferrari geholt, deswegen war ich skeptisch. Aber naja, das, was dann eben noch war mit der Disqualifikation, der Doppeldisqualifikation, das war Ferrari-like, muss ich ehrlicherweise sagen. Das war typischer Ferrari-Style. Jetzt wahrscheinlich viele Ferrari-Fans, die jetzt gerne einem direkt ans Mikrofon springen würden oder durch die Kamera oder wodurch auch immer. Aber naja, beim einen wegen Untergewicht, beim anderen wegen zu stark abgenutzter Bodenschürze. Ist auch anderen im letzten Jahr passiert, George Russell, aber trotzdem.
Ja, aber gut, wer Ferrari-Fan ist, der muss sich auf sowas einstellen. Ich sage ja immer, wer Ferrari-Fan ist.
Als Ferrari-Fan musst du dich auch darauf einstellen, dass einfach beim Boxenstopp auch einfach mal nur drei Räder da sind. Das kann auch passieren.
Ja, deswegen, also als Ferrari-Fan muss man sich einfach auf alles einstellen. Ferrari macht's möglich. Aber gut, da kommen noch ein paar andere Highlights von Ferrari jetzt, glaube ich, im Laufe der Folge auf uns zu. Aber gut, abseits davon war China dann auch gar nicht so das spannende Rennen, sagen wir mal racetechnisch. Aber dann kommen wir doch nochmal auf Japan. Das war dann das dritte Rennen in der Saison. Und da hat dann jeder gedacht, oh, Max Verstappen ist wieder da. Der hat sich nämlich den Sieg geholt, den vierten in Folge in Suzuka. Ja, und dann natürlich das Rest vom Podium dann mit dem McLarens aufgefüllt. Ist ja eigentlich Standard in dieser Saison. Ich glaube, die hatten bis jetzt noch kein Rennen, wo nicht mindestens einer auf dem Podium stand. Bin mir jetzt nicht sicher. Ja,
du hast die Sendung vorbereitet, deswegen weiß ich das jetzt nicht.
Ja, gestehe ich mir ein, aber ich meine, es wäre so gewesen. Das einzige Highlight, klar, man hatte ein paar gute Überholmanöver und alles in Suzuka, auch wenn es schwer ist. Ne? Das ist ja jetzt mit den großen Autos gar nicht mehr so einfach. Aber ich glaube, auch da war das Highlight, glaube ich, wirklich der Moment, als der Norris versucht hat, sich nach der Boxengasse da am Verstappen vorbeizudrängeln, über die Wiese. Aber gut, darüber konnten sie ja dann beide am Ende auch noch lachen. Von wegen, ja, der Lando, der wollte nur mal eine Runde Rasen mähen. Also ich meine, kann man drüber hinwegsehen. Gibt aber ja noch so eine ähnliche Situation im weiteren Verlauf, wo das Ganze dann ja ein bisschen schief gegangen ist. Aber gut, so viel zu Japan. Wollen wir mit Saudi weitermachen?
Machen wir mit Saudi-Arabien weiter, ja, Jeddah auf jeden Fall. Was mich beeindruckt hat, ich habe schon eigentlich zu Saisonbeginn nicht so recht daran geglaubt, dass Max Verstappen wirkliche Chancen auf den WM-Titel hat. Klar, rein rechnerisch ist es immer noch möglich. Das ist ja auch so ein bisschen daran, wo sich Helmut Marko ja auch noch festhält. Das hat er letztens in seiner Kolumne auf speedweek.com, hat er das auch mal geschrieben, solange es rechnerisch möglich ist. Ich habe eigentlich eher gedacht, so, okay, wenn Lando Norris seine mentalen Probleme in den Griff bekommt, dann ist das sein Jahr, und habe eigentlich weniger so schnell mit Piastri gerechnet. Und er hat jetzt ja in diesem Jahr schon ein paar Siege hingelegt und hat vor allem Lando Norris das Leben mal so richtig schwer gemacht. Und vor allem, das merkt man Lando Norris auch immer deutlich an. Wenn er quasi nur P2 ist, dann siehst du das ihm an. Umgekehrt siehst du es aber auch Oscar Piastri an.
Wollte gerade sagen, da geben die beiden sich nichts. Also
nee, definitiv ja nicht. Und dass es mit Ferrari ja eher suboptimal lief, naja, das war schon so der Beginn, wo die Medien dann natürlich auch schon sehr stark auf Lewis Hamilton geblickt hat und schon einige Fragezeichen hinter seinem Namen gesehen hat.
Das ist richtig, da war Jeddah auch nicht sein Glanzrennen. Was man jetzt hier aber zu Norris mentaler Schwäche noch dazu sagen muss, ich finde, er hat das dann eigentlich im Grand Prix ganz gut gerettet. Der ist ja in Q3 gecrashed, ne, hat er das Auto komplett zerlegt, konnten die Mechaniker dann wieder zusammenbauen, und er ist immerhin noch von P10 auf P4 gefahren, was im Hinblick auf die WM natürlich super großer Sprung ist und nochmal wesentlich mehr Punkte, als wenn er jetzt, keine Ahnung, vielleicht noch aus Punkten rausgerutscht wäre. Von daher, da muss man ihm dann auch mal ein bisschen loben. Klar, der Crash, das war unnötig. Aber gut, ein Highlight für Ferrari, Leclerc ist aufs Podium gefahren, ne? Das ist ja dann auch nicht so oft vorgekommen, diese Saison.
Ja, dreimal, wenn man es jetzt mal genau betrachtet. Dreimal ja. Charles Leclerc in Summe, aber nach 12 Rennen noch keinen einzigen Sieg, ist auf der anderen Seite dann eher... Es ist ja so typisch Ferrari eigentlich. Man geht immer so voller Hoffnungen in eine neue Saison und wird dann abermals enttäuscht.
Dieses Jahr wird unser Jahr.
Ja. man erhoffte sich ja auch durch die Verpflichtung Lewis Hamiltons, dass da auch so neuer Wind weht durch Maranello, dass er das Team da so richtig mitzieht. Ich glaube, da haben sich viele an die Ära Schumacher zurückerinnert. Haben aber wahrscheinlich vergessen, es war eine andere Zeit. Eine andere Zeit. Schumacher war damals aber auch noch kein siebenfacher Weltmeister, als er zu Ferrari kam. Da hatte er erst 2 Titel und 5 kamen ja dann erst noch. Wobei man beide Persönlichkeiten ähnlich miteinander vergleichen darf. Und für meine Begriffe, da werde ich wahrscheinlich wieder den Zorn der Hamilton-Fans auf mich ziehen. An Michael Schumacher, er ist nochmal ein ganz eigener Fahrer, der dieses Team wirklich aufgebaut hat. Und Lewis Hamilton, sorry, der hat kein Team aufgebaut. Der hat auch nicht Mercedes aufgebaut. Denn auch da in Mercedes sind eigentlich die Spuren Michael Schumachers zu finden. Und da war, gut, auch nicht, natürlich war Michael Schumacher auch nicht zu Beginn von Ferrari dabei, aber in einer Zeit, wo Ferrari am Boden lag, wo auch schon, ich glaube, jahrzehntelang keinen Titel mehr hat einfahren können. Und natürlich hat man auch damals an Michael Schumacher gezweifelt. Da war ja tatsächlich mal kurz vorm Rauswurf bei Ferrari Sean Todd, der war sich unsicher, ob er der Richtige ist. Aber jedenfalls in Lewis Hamilton, der hat sich so ein bisschen auch ins gemachte Nest gesetzt, muss man sagen.
Das ist richtig. Das Talent kann man ihm trotzdem nicht abschlagen.
Deswegen glaube ich aber auch nicht, dass er der Richtige ist, um Ferrari aufzubauen, weil er er hat nicht die Mentalität.
In meinen Augen kann kein Fahrer Ferrari aufbauen, weil das Team steht immer über dir. Nee, ich glaube, du kannst da jeden reinsetzen, das bringt nichts, weil, sage ich mal, alles, was über den Fahrern steht, ist so ineinander verkeilt, ne, diese klaren Machtstrukturen innerhalb des Teams, da musst du erstmal durchkommen. Und Fahrer sind, ne, das hat der Nils ja gestern auch gesagt, ganz schön Angestellte am Ende vom Tag. Und wenn ein Hamilton oder auch ein Leclerc, ist jetzt mal egal, wer von den beiden da anfängt rumzubocken, dann wird es am Ende zum Knall kommen und dann ist das nicht die Führungsetage, die geht. Also ganz einfach.
Ja, Fred Vasseur steht ja schon unter Druck zumindest mal. Ob er nächstes Jahr noch Teamchef sein wird, ich würde sagen ja, aber wenn es nächstes Jahr nicht funktioniert, dann ist er weg. Meine Vermutung.
Gut möglich. Aber gut, dann lass uns doch mal weiter zu Miami gehen. Unter anderem das letzte Rennen von Jack Doohan. Danach war es nämlich schon vorbei. Aber gut, auch da hat er wieder gecrashed. Also war kein schöner Abgang an der Stelle. Wir hatten den Sprint, den fand ich, sage ich mal, für Miami-Verhältnisse ziemlich spannend. Gut, das war natürlich dem Regenchaos geschuldet, natürlich.
Ich habe übrigens gerade einen netten Einwand bekommen von unserem Kollegen aus der Regie, weil wir ja vorhin McLaren als Thema hatten, muss es kurz einwerfen, in Kanada waren beide nicht auf dem Podium.
Oh, dann muss ich mich berichtigen, das nehme ich dann zurück. Gut, dann haben sie trotzdem von 11 von 12 Rennen auf dem Podium gestanden. Ich glaube, das ist immer noch relativ beachtlich.
Es sei, glaube ich, verziehen. Ja, aber zurück nach Miami.
Genau.
Bei Jack Doohan war es mir eigentlich klar, muss ich irgendwo sagen. Wobei ich nicht verstanden habe, warum man sich für so einen drittklassigen Ersatzfahrer entscheidet, muss ich ehrlich sagen. Ob der Name da wieder so ein bisschen mit reingespielt hat von seinem berühmten Papa, weiß ich nicht. Es war jedenfalls nicht die Wunschlösung von Flavio Briatore. Das war noch unter Ollie Oaks.
Ja.
Muss man ehrlicherweise sagen, wenn es nach Briatore gegangen wäre, der wäre Jack Doohan da nie drin gesessen. Ob Franco Colapinto zu Saisonbeginn, naja, weiß man nicht. Aber es war irgendwo schon absehbar, nachdem man ja bei Alpine letztes Jahr schon entschieden hat, Ocon, nö, der wird das letzte Rennen nicht mehr für uns bestreiten. Wenn der da den Haas-Test machen will, dann wird er da nicht mehr für uns fahren. Und da durfte ja Doohan schon ran. Und naja, lief semi-optimal.
Ja, kann man so sagen. Ich meine, am Ende vom Tag, da blutet mir dann auch ein bisschen das Herz für Doohan. Ich glaube, das ist unfassbar hart, wenn du in dieses Auto gesetzt wirst und du weißt von vornherein, eigentlich will dich hier keiner. Außer scheinbar eine Person, aber wir wissen, Briatore hat irgendwie immer das letzte Wort am Ende vom Tag. Ich glaube, das ist ein Druck, da kann man sich selber als außenstehende Person gar nicht reinversetzen. Ich glaube, das ist ein ziemlich beschissenes Gefühl, mal gelinde gesagt. Und da konnte man ja gar keine krasse Performance erwarten, um Gottes Willen. Und deswegen, ich finde es schade, dass ihm keine vernünftige Chance gegeben wurde. Es gibt Fahrer, die haben sich wesentlich schlimmer geschlagen über einen längeren Zeitraum. Und dem wurde auch wieder verziehen. Von daher ist schade.
Wen sprichst
aber gut.
du denn da an? So einen gewissen Latifi. Sergio Perez vielleicht?
Ja, der wegen mir auch. Aber ja, da gibt es so ein paar Kandidaten. Ne? So ein Sergeant, der hat meiner Meinung nach auch ein bisschen zu lange in der Karre gesessen. Das lief auch nicht so gut. Aber gut, das ist die Formel 1. Formel 1 verzeiht selten. Und deswegen, blöd gesagt, Pech gehabt. Wenn man es einfach mal so ausdrücken mag.
Ja. Der ja mal kurzzeitig mit Cadillac in Verbindung gebracht wurde, tatsächlich mal vor ein paar Tagen. Wo ich mir auch gedacht habe, wobei die Frage ist, welcher Fahrer, der gerade nicht aktiv ist, wurde denn nicht mit Cadillac in Verbindung gebracht?
Das ist richtig. Genau.
Also
aber
Sebastian
ich glaub,
Vettel hat noch gefehlt. Dass es, wenn es dann noch Gerüchte gegeben hätte, dass er möglicherweise ein Kandidat gewesen wäre. Aber da gab es eher andere Gerüchte mit Red Bull und der Nachfolge für Helmut Marko. Das hat sich ja dann in Luft aufgelöst.
Genau. Ja, aber neben dieser Jack Doohan, Colapinto-Schlagzeile nach Miami war das jetzt auch nicht das spannendste Rennen im Kalender. Aber gut, das kennen wir jetzt schon seit 2022 so. Ja, die Verstappen-Strafensaga geht weiter, nachdem er in Jeddah dann schon 5 Sekunden bekommen hat für sein Überholmanöver gegen Piastri, beziehungsweise wo er ihm da reingefahren ist. Gab es dann nochmal 10 Sekunden in Miami obendrauf für den Unsafe Release. Da sind wir schon bei 15 Sekunden für Verstappen in 2 Rennen. Und glaubt mir, Leute, da kommt noch mehr dazu. Und damit gehen wir mal rüber zu Imola.
Ja, und da habe ich... Also da waren diese Gerüchte natürlich auch schon wieder ziemlich weit hoch. Die Krise bei Red Bull, die eigentlich so in den Schlagzeilen war. Und Ich glaube, Imola war ja dann jenes Wochenende, wo man ja mit neuen Teilen angereist war, wo Verstappen am Freitag noch wutentbrannt aufs Lenkrad geschlagen hatte. Und man sich nur gedacht hat, oh, was wird das wohl wieder für ein Wochenende werden, wenn er schon so gefrustet ist am Freitag, wie wird es erst Samstag im Qualifying und am Sonntag im Rennen werden. Und dann auf einmal hat er das Rennen gewonnen. Alle Verstappen-Fans waren natürlich wieder total in Feierlaune und in Jubel und Verstappen ist zurück und das letzte Wort ist noch nicht gesprochen und auch bei Red Bull selber war man so euphorisch und noch so hoffnungsvoll. Jetzt muss man aber dazu auch sagen, naja, Imola lag dem RB21 einfach nur ganz gut.
Ist ja auch schon der vierte Sieg in Folge in Imola jetzt für Verstappen gewesen. Das ist eine Red Bull-Strecke. Das passt denen, das gefällt denen. Und ich meine, es war eh schon ein besonderes Wochenende für Red Bull. War ja der 400. Grand Prix für die. Und ich finde, dann konnte man sich dann auch mal für den Verstappen freuen, dass das Wochenende dort doch noch ganz schön ausgegangen ist am Ende vom Tag. Ich meine, Imola ist eine tolle Strecke, was die Zuschauer alles angeht. Italien ist ja auch wirklich Formel 1 Ultra-Fanzone, wenn man es so nennen mag. Jetzt vielleicht nicht für Max Verstappen, aber die Stimmung da ist immer der Wahnsinn. Aber wenn wir schon von Italien reden, kommen wir zurück aufs italienische Team. Hamilton hat nämlich endlich mal, wenn man so Anführungszeichen, Erfolgserlebnis gehabt. Der ist nämlich von P12 nach einem schwachen Qualifying mal wieder immerhin auf P4 gefahren. Fürs Podium hätte es nicht gereicht, aber das war dann bis zu dem Zeitpunkt das beste Ergebnis für Hamilton im Ferrari. Und was man hier auch noch hervorheben sollte, ist Alex Albon mit seinem Williams auf P5. Auch eine bombenstarke Leistung, hat doch gut gegen Leclerc verteidigt, der dann aber natürlich am Ende Position zurückgegeben hat, um die Strafe zu vermeiden gegen ihn selbst. Und ja, war verhältnismäßig spannend, im Gegensatz zu dem Rennen, was danach auf uns gewartet hat.
Ja, Monaco. Ich muss sagen, als ich Kind war, ich habe mit sechs Jahren ungefähr angefangen, Formel 1 zu gucken. Also ich fand so als Kind, als Jugendlicher, Monaco einfach auch von seinem ganzen Flair her immer echt ein schönes Highlight. Und früher, da hat es auch richtig gecrashed. Da war eigentlich gleich direkt bei Start oder direkt nachdem das Rennen gestartet war, da sind sie alle gegen die Wand gedonnert und dann war eigentlich schon in Runde 1 Safety Car. Aber seitdem das ja eher weniger passiert, grundsätzlich das Rennen ja auch langweilig geworden ist, weil die Autos sich verändert haben, so breit geworden sind. Also entweder wird nicht, also es kann nicht überholt werden, oder was früher auch immer so ein Spannungsfaktor war, wenn es geregnet hat, heute fahren die Autos nicht mehr. Wenn man da in die letzten Jahre mal blickt, Monaco,
richtig.
Ja, da kann man auch gerne mal eine Stunde warten, da wird einfach dann gar nicht gefahren. So.
Ja.
Und ich habe Leclerc den Sieg letztes Jahr durchaus gegönnt, dass er zum ersten Mal sein Heimrennen hat gewinnen können. Aber man muss aber auch fairerweise dazu sagen, dadurch, dass ja so ziemlich jeder nach dem Crash zwischen Perez und Magnussen schon an der Box war und es keine Überholmanöver gab und auch, naja, nicht wirklich überholt werden kann, wer hätte ihn denn auch angreifen sollen? Muss man jetzt, glaube ich, aber auch sagen. Dieses Jahr hat es nicht geklappt, nur P2 war auch ziemlich gefrustet. Da war Norris ja dann der King of Monaco.
Richtig. Hat er sich aber so nach der Runde auch verdient, der Norris. Also das war eine Bombenqualione, kann man nicht anders sagen. Auch wenn er definitiv im Rennen ein bisschen langsamer als Leclerc war, würde ich schon sagen. Aber da ist halt die Überholproblematik. Was ich aber sehr unterhaltsam fand.
Aber ganz ehrlich, ja? Monaco kann weg. Monaco kann wirklich weg.
Also schade um die Historie, aber
ja,
racetechnisch. Jo, muss
ja,
nicht sein.
Weil es wird sich, vor allem der Vertrag ist jetzt ja auch wieder verlängert worden. Ich weiß,
das ist ja in die Unendlichkeit ewig.
Ja, wir haben ja dieses Jahr des Öfteren erlebt, dass der Grand Prix bis weit ins Jahr oder bis ins Jahre 2041 verlängert worden sind. Das fand ich ja auch toll. Obwohl es ja noch bestehende Verträge gab, die noch 10 Jahre oder was laufen. Und auf einmal dann nochmal 16 Jahre zu verlängern, ist halt eben auch nochmal ein Highlight. Ja. Aber Monaco, ja, Tradition. Und man hat es ja dieses Jahr auch versucht. Und Monaco, das darf man ja auch nicht vergessen, mit dieser 2-Stopp-Regelung, um da ein bisschen künstliche Spannung zu erzeugen. Aber am Ende, glaube ich, hat jeder feststellen können, auch das ist gescheitert.
Genau. Mein Highlight, glaube ich, war George Russell, als er versucht hat, einfach gerade durch die Schikane zu fahren, weil er so angepisst war von Albon, dass er den ganzen Verkehr da aufgehalten hat und bereit war, diese Strafe in Kauf zu nehmen. Gut, hat sich dann für ihn natürlich nicht zum Guten gewendet am Ende vom Tag. Hat er dann, ich glaube, eine 10-Sekunden Durchfahrtsstrafe war es, hat er bekommen. Hat ihn dann mehr Punkte gekostet, als es nötig gewesen wäre am Ende. Aber ich fand es unfassbar unterhaltsam und ich finde den Russell generell immer super lustig mit seinen Manövern, die er da manchmal auspackt, jetzt verbal oder auf der Strecke. Fand ich lustig, habe ich so noch nicht gesehen. Aber ich glaube, das war dann auch so mit das einzige Highlight aus Monaco.
Ja, dafür war aber Spanien umso spannender. Nicht nur, dass Spanien meine zweite Heimat ist tatsächlich. Und ich hoffe, dass es mich im Herbst diesen Jahres dann auch wieder dahin zieht für ein paar Tage. Vor allem aber auch, ich glaube, das ist das, womit man den Spanien Grand Prix 2025 wirklich in Verbindung bringt. Max Verstappen, also da hat ja Red Bull, ich weiß nicht, ob Verstappen hätte gewinnen können, aber zumindest mal, er hätte auf dem Podium stehen können. So aber ja. Hat man ja alles vergeigt, vor allem auch mit der Reifenstrategie. Da fing es an, harte Reifen ihm zu geben, was wirklich eine fatale Entscheidung war, die man ja hinterher noch versucht hat, irgendwie schön zu reden, obwohl man ja eigentlich gewusst hat, der wird nicht funktionieren und der kriegt den Reifen nicht auf Temperatur. Und dann auf Start und Ziel von Leclerc erst aufgeschnappt zu werden, nachdem sein Heck ausgebrochen ist. Dann schiebt sich auch noch Russell daneben, Verstappen dann Auslaufzone, gibt die Position nicht zurück, wird dann vom Team auch noch fälschlicherweise aufgefordert, die Position zurückzugeben. Verstappen schon so einen Hals gehabt. Das hat man ja dann auch gemerkt. Und dann ihm absichtlich in die Karre da reinzufahren.
Jo, das war ein Ding.
Ja, es war ein Ding. Ich habe es ja mit Nils Wittig am Dienstag ja auch thematisiert. Da haben ja auch gefragt, wäre das eigentlich ein Ding gewesen, wo man ihn auch hätte disqualifizieren können, weil es ja viele gab, die das ja klar gefordert haben. Ja, also da waren ja schon einige namhafte Formel-1-Experten darunter, die das, auch Nico Rosberg, der zum Beispiel das klar gefordert hat. Ralf Schumacher, glaube ich, war auch darunter, der das, glaube ich, benannt haben müsste.
Ja, gut.
Aber möglich. Nils Wittig, der gesagt hat, nee, da hätte schon mehr passieren müssen, um ihn da letztlich zu disqualifizieren. Ja. Aber es hat mir gezeigt, also weniger, dass er ins Auto gefahren ist, weil Russells Rennen ging ja weiter. Er ist ja dann nicht, ne, er ist nicht aus dem Rennen geflogen, sondern eher nur so diese Wut, die man in dieser Saison von Verstappen schon mal gesehen hat, eben beispielsweise Imola. Also man gemerkt hat, da staut sich bei ihm gewaltig was auf und er massiv unter Druck steht. Ne? Und wenn es dann nicht funktioniert und dann er merkt, Team trifft falsche Strategieentscheidungen und dann geht es mit ihm durch. Das hat es mir gesagt. Das hat mich überrascht.
Das finde ich schade, weil ich mag das ja am Verstappen, dass der so, ne, der ist halt einfach so Freischnauze. Der sagt, was er denkt, der macht theoretisch gesehen, was er will. Das finde ich an dem total erfrischend, weil leider viele Fahrer so dermaßen PR-trainiert sind, dass die halt wissen, wie sie sich zu benehmen haben und dann auch öfter mal ihre Emotionen im Griff haben, gut gesagt. Das finde ich halt am Verstappen eigentlich so super, aber gut, das war halt definitiv einer drüber. Was man aber durch den ganzen Verstappen und Russell-Drama, ne, das ist ja jetzt auch nicht erst seit gestern, total untergegangen ist, meiner Meinung nach, ist, dass Hülkenberg von P15 auf P5 vorgefahren ist. Dicke Punkte für Sauber, ist ein bisschen untergegangen, aber ich finde Hülkenberg diese Saison eh bombenstark, kann man nicht anders sagen. Und erfreuliche Nachrichten für ja.
Wenn ich mich noch dran erinnere, ich hatte mit Günther Steiner zu Saisonbeginn nach den ersten zwei oder drei Grand Prix eine Sendung, also Klartext. Und da hatten wir über Sauber und Nico gesprochen und wir hatten darüber gesprochen, oder ich hatte ihn vielmehr gefragt auch, ob es nicht möglicherweise ein Fehler gewesen sein könnte, von Nico zu Sauber zu wechseln. Weil so wie Sauber zu Saisonbeginn noch sich letztlich präsentiert hat, dachte ich mir, oh, das könnte ein richtig, richtig böses Jahr für Nico werden, nachdem er ja letztes Jahr mit Haas die ein oder anderen schönen Achtungserfolge erzielt hat. Aber ich hätte nie damit gerechnet. Also P5 war natürlich schon mal super. Das war, glaube ich, sein bestes Ergebnis seit 2019, wenn ich richtig liege. Wir fragen mal unseren unbekannten Mann aus der Regie, wann er zuletzt P5 in seiner Karriere erreicht hat. Aber jedenfalls, dass er das alles noch toppen wird können und am Ende, sprechen wir dann auch noch gleich drüber, aufs Podium fahren konnte mit einem Sauber, das hat, glaube ich, wirklich alle überrascht. Ohnehin auch, ich glaube, wenn wir eh über Nico sprechen, der hat dem Team wirklich neuen Hauch, kann man sagen, eingeweht, der wirklich das Team, kann man sagen, angepackt hat und da wirklich so ein Ruck durch dieses Team gegangen ist. Das, was ich mir bei Lewis Hamilton und Ferrari auch gewünscht hätte, aber nach 12 Rennen eben nicht passiert ist, hatten Nico Hülkenberg, und da muss man ja auch fairerweise dazu sagen, er ist 38, also auch nicht mehr der Jüngste, na, und der kann das. Also der scheint dieses Team mitreißen zu können. Und man darf gespannt sein, was im Laufe oder jetzt in der zweiten Saison noch zu sehen ist und vor allem auch im nächsten Jahr dann unter Audi. Bin ich sehr, sehr gespannt. Ja. Aber wirklich Chapeau vor Nico Hülkenberg. Ich glaube, das hätte auch nach seinem Formel 1 aus keiner mehr für möglich gehalten.
Nee. So, aber damit wir das Thema dann jetzt abrunden können, ich bin mir nicht mehr zu 100% sicher, aber bevor die Regie das jetzt einwirft, ich meine, im Regenchaos Australien 23 ist er auf P4 gefahren.
Ich warte noch auf Rückmeldungen, sobald es mir eingeblendet wird, reichen wir es nach. Sprechen wir doch derweil mal über Kanada.
Ja.
Und vor allem auch mal wieder ein Sieg für George Russell, der dann auch mal ein bisschen wieder mitgemischt hat. Und ich meine mich noch zu erinnern, er war sehr dominant. Und Mercedes wieder mal nicht verstanden hat. Und Mercedes wieder mal, wie schon im letzten Jahr, nicht verstanden hat, woher kommt es, dass man auf einmal da ist und woher kommt es, wenn man nicht da ist.
Ja, aber Kanada liegt denn einfach. Ich meine, das müsste letztes Jahr auch schon so gewesen sein. Die Temperaturen und die Umgebung, das kommt denen halt auch einfach gut. Deswegen hat es mich wenig überrascht, dass am Ende beide Mercedes auf dem Podium standen. Ich meine, Antonelli als Rookie auf P3 ist natürlich Bombenleistung, wenn man es so sagen will. Klar, er hat es, wie gesagt, mit dem Auto auch relativ einfach gehabt. Aber er ist immer noch ein Rookie. Der Mann ist 18 Jahre alt, ist jünger als ich. Da habe ich dann auch eine kleine Existenzkrise bekommen.
Fragen sich aber einige Zuschauer aber auch, wie alt du denn bist. Also Karten mal offenlegen hier. Ja, man fragt auch eine Frau.
Können ja mal schätzen. Wir gucken mal, was das Publikum Zuschauern sagt. Mal mit.
Okay, dann ratet mal.
Und dann lösen wir nächste Woche auf.
Wie jung oder auch vielleicht alt, vielleicht hat sie euch ja gerade alle getäuscht, sie denn ist. Vielleicht ist das alles einfach nur Effekte. Und vor mir sitzt eine wunderschöne 50 Jahre alte Frau.
Das könnte möglich sein. Okay, ich gebe euch zwei Tipps. Ich bin älter als Antonelli und ich bin noch nicht 50. Alles dazwischen ist möglich.
Jetzt ist nur die Frage, bist du auch älter oder jünger als ich? Jetzt ist nur die Frage, wie alt bin ich? Das klären wir auch in der nächsten Woche. Oder wir fragen Galileo Mystery. Das wäre auch noch eine Option. Ja, verrat's gerne, Gottes Willen.
Guck, ob du richtig bist. Ich hätte mitbekommen, du bist 35. Ist das richtig?
Hast du das mitbekommen, hast du das? Du meinst wohl eher, du hast es auf Instagram nachgeschaut.
Ja. Nee, ich habe es nicht nachgeschaut. Ich habe dir gefolgt. Ich habe deinen Post gesehen.
Ja, stimmt. Da ist eine 35 drin. Ja, richtig.
So einfach ist es, ne?
So, können wir jetzt zurück zum Thema kommen. Das Alter ist nochmal ein anderes. Zumal bald die 36 heranrückt. Kanada, absolutes Highlight. Ja. Gut, weniger, dass jetzt Lewis Hamilton Murmeltier niedergebrettert hat. Gut, Peter wahrscheinlich.
Ich finde schade.
Bei Peter sind wahrscheinlich alle Alarmglocken gleich geschrillt, als das Murmeltier dann platt gefahren war. Nur zur Information, ich liebe auch Kleintiere. Ich habe selber 6 Wellensittiche. 6 Wellensittiche, die Rasselbande. Nein, Highlight war wirklich Lando Norris und Piastri. Piastri hat es klug gemacht und Norris ist einfach voll drauf reingefallen und hat sich selber massiv zurückgeworfen und vor allem, das war ziemlich bitter, hat sich ja dann unmittelbar auch nach dem Team entschuldigt, nach dem Crash beim Team entschuldigt und auch hinterher wohl bei Oscar. dem ja nichts passiert ist. Der hat sich dann wahrscheinlich hinterher ins Fäustchen gedacht und sich gedacht, mach das noch ein paar Mal, sehr gut. Und dann ziehe ich da einfach mal in der WM vorne oder einfach weiter. Aber bei Norris, das hat nochmal einen richtigen Knacks verpasst. Also habe ich zumindest mal gedacht.
Haben wir gedacht, kam er ja dann aber anders. Kommen wir, glaube ich, gleich darauf zu sprechen. Hier zu Piastri. Ja, der hat die Situation klug gelöst und er hat sich wahrscheinlich am Ende, hat er sich wahrscheinlich auch ein abgelacht. Ich befürchte aber, die zwei Rennen danach hat er nicht mehr so viel zu lachen. Weil auch wenn man jetzt hier immer sagt, ah, Piastri Sieg, Norris mentale Schwäche da, der ist nicht weit weg. Auch trotz seiner Fehler, aber das beweist ja eigentlich nur nochmal, eigentlich ist der Typ ultra konstant. Ja, er verbockt manchmal, er baut manchmal Scheiße, aber du kannst nicht so schlecht sein, wenn du nur ein paar Punkte hinter deinem Konkurrenten bist. Also das ist ja noch lange nicht entschieden. Und ja, ich glaube, da kann man sich wirklich am Ende nur fragen, wer lacht als Letztes? Das sehen wir dann wahrscheinlich in Abu Dhabi, wenn es so weitergeht. Aber gut, wollen wir dann mal auf Österreich kommen.
Ja, Heimspiel war es für Red Bull eher weniger, es war eher ein Heimdesaster.
Es war eine Beerdigung.
Also, das frühe Aus war das ja von Max Verstappen, das war ja der Crash mit Antonelli für die Zuschauer.
Gut,
die ja Krux dabei auch, ne? Also die Krux, klar, Max konnte nichts dafür, aber wenn man mal überlegt, durch die Aktion Verstappen gegen Russell gab es ja erstmal 3 Strafpunkte, war bei 11, das heißt, du hast diese Diskussion gehabt, Max durfte sich nichts zu Schulden kommen lassen. Die kleinste Kleinigkeit, ein Strafpunkt, zack, bumm, war es das. Und die Gefahr bestand eben auch für Österreich. Ja, und de facto ist es ja auch eingetreten. Gut, er hat an den Trainings teilgenommen, am Qualifying teilgenommen. Ja, aber das Rennen war dann ja einfach schon in Runde 1 zu Ende. Ne? Und das war, also mir tat die Zuschauer so ein bisschen leid, weil vor allem natürlich sicher. Österreich alles, ne, die große Oranje-Party. Aber ansonsten war es ein komplettes Desaster und für Tsunoda. Und er ist ein komplettes Desaster. Bestes Ergebnis von Nico Hülkenberg. Ich habe es endlich mal. Bestes Platz 4 zuletzt von Nico Hülkenberg. Belgien 2016.
Na, dann habe ich mich vertan. Tja, verdammt. Yes. Du hast ja auch nicht recht.
Die Frau hat. Ja, ist doch scheißegal.
Ja, nee.
Aber du auch nicht. So.
Ja, keiner
gut,
von uns.
Zurück. Zurück zum. Die Regie hat recht. Wir kommen zurück, Österreich. Nein, Tsunoda sprechen wir noch über unsere tollen Fahrer. Ich weiß es nicht.
Ja.
Machen wir, doch müssen wir auch. Deswegen halte ich mich mit Tsunoda noch ein Stück weit zurück. Aber möchte an dieser Stelle nochmal sagen, rest in peace, liebes Murmeltier, auch wenn es in Kanada war. So, gehen wir zu Silverstone.
Ja, was sollen wir sagen? Aus deutscher Perspektive, Hülkenberg, Podium nach 15 Jahren. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich vorm Fernseher gesessen habe. Ich bin, ich habe nicht gesessen, um genau zu sein. Eigentlich bin ich vorm Fernseher hin und her gegeistert. Und mein Partner sagt noch zu mir, jetzt sei doch mal nicht so dramatisch. Ich war höchst dramatisch. Gut, er ist kein Deutscher, er kann das nicht so nachvollziehen, gell? Ich war nicht laut, ich war eher sehr, sehr still, tatsächlich.
Hast du nicht gejubelt und geschrien und mach und komm und,
ja, doch,
und
dann
bring
schon.
Das Ding jetzt?
Nee. Erst als das Ding über der Linie war. Ging nicht anders. Ich war brrr.
Gelähmt,
ich war komplett durch. Ja, ich war nicht gelähmt. Ich bin hier hin und her gelaufen, aber mir war
aber
übel,
weißt du,
ne?
So mit anfeuern, so richtig mit anfeuern und sagen, komm, und bloß jetzt keinen, ne, weil Lewis Hamilton, da war ja direkt hinter ihm und...
Ja,
also
ja.
Ich muss schon ehrlicherweise sagen, meine Befürchtung war, boah, so knapp das Podium verpasst, das wäre so bitter gewesen, weil es macht ja den Anschein, dass Hamilton immer näher kommt.
Ja,
aber, der Glücksgriff war eben, dass Hamilton eine Runde früher an die Box kam und Nico das rausfahren konnte und dann auch nicht wirklich richtig auf Temperatur kam und Lewis kam einfach nicht mehr ran. Und einerseits ein bisschen doof so, ne? Einerseits, aus der Sicht von Nico, hammergeil, weil wann haben wir zuletzt in einem deutschen Fahrer zugejubelt? Das war Vettel.
Auch schon sehr lange her.
Unter ersten Martin, glaube ich, dürfte es nicht gewesen sein. Weiß ich nicht, aber da mal, liebe Regie, bitte mal herausfinden, ob Sebastian Vettel mal unter ersten Martin mal auf dem Podium stand. Aber jedenfalls Ferrari und dann gehen wir ja schon weit zurück dann auch. Aber das war so diese positive Sicht aus Sicht der deutschen Fans. Aber dann habe ich mir gedacht, Mensch, wie scheiße muss ich eigentlich Lewis Hamilton fühlen, der sich sagen muss, es gibt ja das Flugverbot in der Formel 1, ist ja eingeschränkt worden oder gelockert worden, ja. Fuck it, ne? Weil das Wort fuck it ja immer gerne verwendet wird, dass dieser fuck it sauber vor einem steht, ne? Und er holt P3 auf dem Podium und der Ferrari mit Hamilton wieder mal knapp am Podium vorbei und wieder nichts.
Ich fand's auch verdammt schade für ihn. Ich sag's mal so, von mir aus hätte man den Piastri von P2 werfen können und dann hätten wir die beiden auf dem Podium gehabt. Wäre, glaube ich, mein präferiertes Endergebnis gewesen, aber gut, das hat keiner in der Hand. Ich meine, der Piastri hat seine Strafe bekommen, er hat sie abgesessen, hat er ja auch selber verbockt mit seinem Bremsmanöver da. Ich würde nur mal gerne wissen, ob er es jetzt im Nachhinein nochmal einsieht oder nicht. Das würde mich mal interessieren.
Ich bezweifle es stark, dass er das einsieht. Hat er auch die Tage danach nicht eingesehen. Hat ja viel mehr gesagt, wenn er jetzt was sagt, dann wird er quasi gesperrt. Das sagt ja auch schon, dass die Einsicht nicht wirklich da war. Ich glaube, es war so ein bisschen der Versuch, dass er sich gedacht hat, das, was du kannst, also Max, das kann ich auch und ich lasse dich jetzt mal in eine Falle laufen.
Weil, es war einfach eine Nummer zu viel, sorry.
Also, sagen wir mal so, es war eine Mischung aus Naivität, ein Stück weit Dummheit auch vielleicht, das zu riskieren, weil...
Und Unerfahrung.
Weil sowas kann auch wirklich in die Hose gehen. Und das sage ich, nicht, dass jetzt die ganzen Piastri-Hater da kommen. Ich mag Piastri. Ich finde seine Art cool. Ich finde seinen Fahrstil cool. Ich finde es cool, wie schnell er in so kurzer Zeit wirklich sich entwickelt hat. Und dass er wirklich zu einem ernsthaften WM-Konkurrenten, also der ist kein Wingman, der ist kein Bottas oder sonst irgendwie was, sondern der hat es geschafft, in relativ kurzer Zeit auf Augenhöhe mit Lando Norris zu fahren und sogar teilweise mal besser und schneller. So, deswegen glaube ich, darf ich ihn kritisieren und auch sagen, dass das eine sehr, sehr dumme Aktion war, die er besser nicht nochmal machen sollte.
Ja. Ich glaube, das macht er auch kein zweites Mal. Also ich glaube, das ist angekommen. Ich meine, kann man sich wirklich, ne? Da gibt es dann Team 1 und Team 2, die werden sich da nicht ganz einig. Aber ich glaube nicht, dass dem das nochmal passiert. Sehe ich, ja. Und es war natürlich, Silverstone war natürlich auch die absolute Rookie-Beerdigung. Bearman ist dann am Ende der Einzige, der übers Ziel gekommen ist. Leider, gut, Antonelli konnte jetzt für sein Ausscheiden selber nicht so viel, weil der Hatcher, dem da halt leider hinten reingekracht ist. Schade, aber gut, passiert, gell. Ist halt für die Fahrer noch ungewohnt.
Aber krass, gut, irgendwie, dass schon 12 Grand Prix tatsächlich schon gelaufen sind. Das ging jetzt doch verhältnismäßig schnell. Vor allem, wenn wir mal überlegen, wir haben jetzt Ende Juli langsam und die zweite Saisonhälfte, aber da wollen wir nachher drüber sprechen. Einen kleinen Blick vor allem auf den nächsten Grand Prix. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf das, was kommt. Wobei, ich freue mich jetzt mehr auf das, dass jetzt Belgien und Ungarn kommen und dass dann erstmal 4 Wochen Sommerpause ist.
Ja. Wollen wir noch mal ein ganz flottes Fazit jetzt aus dem ersten Saisonteil
aber ganz ziehen. Flott. Aber richtig
ganz flott. Ganz flott. Dann würde ich jetzt gern einen Top und einen Flop von dir hören. Nur einen.
Flop Hamilton. Mhm. Piastri Top. Trotz seines Fehlers. Auch wenn du jetzt die Augen rollst, trotzdem... Er hat 4 Siege, glaube ich, jetzt schon. Sei still. Er hat 4 Siege jetzt, glaube ich, schon eingefahren dieses Jahr. Wenn er ab und zu ein bisschen oder wenn er noch ein bisschen mehr nachdenkt, dann, also der Junge wird Weltmeister werden. Ob jetzt dieses Jahr, weiß ich nicht, aber er wird Weltmeister werden. Und so, in so kurzer Zeit, wie er sich entwickelt hat, absolut top. Deswegen Oscar Piastri.
Okay, ich habe übrigens nicht die Augen verdreht, ich habe nachgedacht. Aber gut. Ja, ich sehe das mit der Weltmeisterschaft übrigens nicht so. Ja, mein Flop, das ist jetzt nicht der Ultra-Flop, sage ich jetzt schon mal vorab. Aber ich bin dann doch ein bisschen, jetzt werde ich wahrscheinlich ganz viele böse Kommentare bekommen. Antonelli.
Flop.
Hab mehr erwartet. Flop.
Was hast du denn erwartet, dass er um Siegel fährt, dass er schon den ersten Sieg in den 12 Grand Prix fährt?
Nee, ich sag auch nicht, dass es an ihm liegt. Ich finde nur, die Medien haben den so dermaßen aufgehypt und so ist es halt nicht gekommen. Und ich finde, gibt es bessere Rookies, meiner Meinung nach, in schlechteren Autos. Deswegen für mich ein bisschen der Flop. Mein Top, Hatscher. Ich bin begeistert von dem Typen. Ich finde den super. Der hat mich komplett überrascht. Wahnsinn. Das ist definitiv mein Top. Ich hoffe, das bleibt so.
Sollte man aber nicht bei Red Bull jetzt den Fehler machen, wie es ja vor ein paar Wochen schon diese Gerüchte gab, wonach er da...
Bitte nicht.
Ja, das ist das, was Peter Bayer auch gesagt hat. Ne? Bitte nehmt uns jetzt den Jungen nicht schon gleich wieder weg. Lasst den mal noch bis mindestens Ende nächsten Jahres da fahren, dass er da Erfahrung sammelt. Ich habe aber nur die starke Befürchtung, dass man da ein Pfifferling drauf geben wird und dass Hatscher nächstes Jahr für Red Bull fahren wird. Und dann wird nächstes Jahr die Fahrerkonstellation... Da wird nächstes Jahr die Fahrerkonstellation bestehen aus Arvid Lindblad und Liam Lawson.
Bei Racing Bulls, ja. Ich bin gespannt. Mal gucken. Ich hoffe nicht, aber ja. Red Bull macht eh, was es will, von daher.
Jetzt hast aber du ja gut, so schön auf, uns doch jetzt auf mal unserem Zettel da stehen, Konstrukteurswertung. Erkläre mir und unseren Zuhörern und Zuschauern mal, worüber sprechen wir hier jetzt?
Ja, Konstrukteurswertung. Ne? Wir haben ja die Konstrukteurswertung, welche Teams ganz oben stehen. Ich wollte einfach mal nur von dir wissen, denkst du, dass die Konstrukteurswertung ein akkurates Bild von dem ist, was in dieser Saison eigentlich bisher so passiert
Nein.
ist?
Nein, definitiv nicht. McLaren ja, okay. die sind richtig an erster Stelle. Platz 2 schwankt ja zwischen Ferrari und Mercedes, für meine Begriffe beide nicht an der zweiten Position.
Ja, sehe ich auch so.
Red Bull ist für mich nicht unbedingt vierte Position, aber maximal eher dritte Position, wobei kann es eher sein fünfte Position, dass die Racing Bulls eigentlich stabiler sind. Steckt dann Max mal in den Racing Bulls, dann gucken wir mal, würde mich echt mal interessieren.
Der also Bullsiege. Kurzum,
also Alpine ist auch richtig, ganz unten, ja. Dass Sauber, also von der bisherigen Entwicklung her eigentlich, glaube ich, P6 sind sie momentan, richtig ist, wobei ich glaube, P5 wäre verdienter, weil Aston Martin, naja, die sind ja auch noch weiter hinten. Also kurzum, nein.
Okay, ja, hat mich nochmal interessiert, wie du das siehst, weil ich finde das auch, das sieht so verzerrt aus, aber...
Es passt einfach nicht, dass Ferrari da um P2 in der Konstrukteurs-WM fährt oder Mercedes, das tut mir leid, also...
Nee. Okay. Gut.
So, dann kommen wir jetzt zum weiteren Titelkampf. Weiterer Titelkampf. Ich weiß zwar nicht, was du da unter verstehst.
Ich will wissen, wer es macht.
Also Max, meiner Meinung nach. Also Max Verstappen macht es definitiv nicht. Der ist aus dem Rennen raus. Das sagt er selber ja auch. Ich glaube, der ist Realist genug. Da müsste schon wirklich Außergewöhnliches passieren, was ich mir nicht vorstellen kann. Ja. Es ist klar, es wird sich zwischen Lando Norris und Oscar Piastri entscheiden. Die Frage wird sein, schafft es Lando Norris jetzt in der zweiten Saisonhälfte seine mentalen Probleme in den Griff zu bekommen, so wie es die letzten beiden geschafft hat, war er richtig. Ich war mit meinem Satz aber noch nicht zu Ende. Wenn er das beibehalten kann, auf der anderen Seite aber auch Oscar Piastri nicht diese Fehler macht, dann wird es richtig spannend, vielleicht bis zum letzten Grand Prix in Abu Dhabi. Und es wird sicher das ein oder andere Team noch geben, vielleicht mal Red Bull, vielleicht mal Mercedes, vielleicht auch mal Ferrari, auch wenn ich denen jetzt sieht, dieses Jahr also aus eigener Kraft nicht zutraue, dann vielleicht eher durch außergewöhnliche Umstände, aber es wird sicher ein paar Teams geben, die McLaren uns dann mal ein bisschen in die Suppe spucken, aber der Titelkampf, also entweder Norris oder Piastri. Mein Votum, Piastri.
Ich sag Norris.
Ja, das wollen wir gerade. Deswegen wollte ich jetzt auch unbedingt Piastri sagen, weil ich wusste, dass da von dir Norris kommt. So, Top 5 alles Fahrer klar. Und Flop 3. Warum haben wir einmal Top 5
und Flop 3? Ja, haben wir jetzt Kurs gefasst. Haben wir doch jetzt schon einmal kurz Top und Flop gemacht.
Ja, aber ich wollte trotzdem mal nachfragen. Warum steht da Top 5 Fahrer? Also ich erkläre das unseren Zuschauern mal. Da steht Top 5 Fahrer und Flop 3. Wir diskriminieren die Flop-Fahrer. Wir hätten eigentlich da noch zwei benennen müssen,
okay.
Aber wir lassen das jetzt.
Ich entschuldige mich an die Flops. Schade, dass ihr nicht dabei wart.
Kommt dann nächste Woche. So,
genau.
Ausblick auf Spa. Jetzt nach 3 Wochen Pause geht es dann ja wieder los. Vor allem der nächste Sprint, der da bevorsteht. Wird ja alles mal wieder ein bisschen anders sein. Freitag Sprint-Quali, Samstag haben wir Sprint-Rennen und reguläres Qualifying. Und Sonntag dann natürlich das normale Rennen. Ja, Wetter wird spannend werden. Wettervorhersage ist ja schlecht. Das lässt mich hoffen. Es lässt mich aber auch gleichzeitig ein wenig besorgen. Ich glaube zwar nicht, dass wir nochmal so Verhältnisse erleben werden wie 2021. Auszuschließen ist es aber auch nicht, weil die Autos können auch heute nicht im Regen fahren. Aber ich würde mir wünschen, wenn es regnet. Also es würde, weil nicht nur, dass es jetzt kracht oder sowas, sondern es gibt auch eben anderen Teams und Fahrern die Chance, Punkte zu holen, weit nach vorne zu kommen. Und vielleicht gelingt Nico Hülkenberg nochmal eine kleine Sensation. Verdient hätte er es auf jeden Fall. Ansonsten bei trockenen Bedingungen wahrscheinlich McLaren, Red Bull, also die übliche, wobei bei, ja, man will ja bei Red Bull ja wieder mit Upgrades mal wieder anreißen. Wobei ich mich eher frage, wird das Wochenende womöglich nicht durch etwas ganz anderes dominiert werden, durch mögliche Schlagzeilen, die es ja schon seit ein paar Tagen gibt. Stichwort PR-Event.
Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass passiert.
Nee, glaube ich auch
nicht. Ich weiß nicht, ich habe heute irgendwo gelesen, dass Max Verstappen sich jetzt erstmal auf die Zusammenarbeit mit Laurent Mekhi freut. Kann man jetzt eine versteckte Meinung hintersuchen? Das sage ich auch nicht, aber das klingt für mich jetzt erstmal wie...
Sorry.
Ja, alles gut. Ich sag aber, ich könnte mir vorstellen, dass der Max sich das jetzt erstmal 2-3 Rennen anguckt. Jetzt nicht unbedingt vom Speed her, der kann auch keine Bäume ausreißen, um Gottes Willen. Aber man kann ja, sage ich mal, nach ein paar Wochen schon eine grobe Richtung feststellen, in die das gehen könnte. Also von der Teamführung her, ich sag nicht technisch. Teamführung macht ja auch viel aus am Ende vom Tag. Ich glaube, der Max lässt sich ja noch ein bisschen Zeit. Wenn der Toto könnte, hätte der wahrscheinlich schon den unterschriebenen Vertrag in der Tasche. Aber wir kennen den Max, er lässt sich selten aus der Ruhe bringen. Und wenn der sagt, ich denke da noch 2 Nächte drüber nach, dann macht er das auch. Weil der auch genau weiß, dass ihm das Angebot keiner unterm Tisch wegzieht.
2 Rennen mag er sich nur Zeit nehmen, 3 nicht, weil dann wären wir nach der Sommerpause. Und die Entscheidung wird in der Sommerpause fallen, da bin ich mir sehr sicher. Ich glaube, das wird nicht am Rande eines Wochenendes stattfinden. Das wird außerhalb eines Wochenendes stattfinden. Das wird in der Sommerpause stattfinden. Ich glaube nicht, weil man, also dass er sich mit Laurent Mekhi, natürlich mag er sich das anschauen, natürlich wird er sich das anschauen. Er ist ja noch unter Vertrag und er wird diese Saison ja auch noch zu Ende fahren. Aber Fakt ist, Laurent Mekhi wird das Auto nicht schneller machen. Die Probleme werden dadurch nicht behoben. Okay. Und vor allem ist Laurent Mekhi auch nicht an den Vorbereitungen für nächstes Jahr beteiligt. Das alles fand noch überwiegend unter Christian Horner eben statt. Und das Grundproblem ist vor allem auch Pierre Vacher, der einfach es nicht gebacken bekommt, ein Auto zu bauen, wie es eben Adrian Newey geschafft hat. Das heißt, das Problem ist, woran Red Bull eigentlich arbeiten müsste, einen Designer zu kriegen, der, ja, Ähnliches verrichten kann wie Nui. Pierre Vacher ist jedenfalls offensichtlich wohl nicht der Richtige, der als Nachfolger wirklich in Betracht kommt. Er kann ein gutes Auto designen, aber er kann eben wohl kein Weltmeisterauto designen wie Nui. Und deswegen wird die Personalie Laurent Mekhis nichts ändern. Es wird vielleicht die Atmosphäre bis zum Ende der Saison verbessern, aber es wird dann, glaube ich, an seiner Grundentscheidung, die er, glaube ich, für sich schon getroffen hat, nichts ändern. Weil selbst wenn die Upgrades jetzt in Belgien und in Ungarn funktionieren, nochmal, wir haben nächstes Jahr die Red Bull Powertrains mit Ford. Es ist eigentlich völlig obsolet, was dieses Jahr passiert, weil die Karten trotzdem neu gemischt werden. Es hilft nicht so. Also von dem her glaube ich, ob da jetzt Mekhis steht, ob da jetzt Horner steht oder ob da jetzt von mir aus Günther Steiner steht, es ändert nichts. Nur was in der Atmosphäre.
Hilft nur abzuwarten. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass da jetzt dieses Wochenende groß was passiert. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Aber gut, das macht ja nichts. Die Gerüchteküche, die brodelt ja trotzdem weiter. Langweilig wird so oder so nicht. Aber gut.
Gut für uns.
Kommen wir nochmal zurück zum Rennen selber. Wer ist denn dein Favorit fürs Rennen? Ein Name.
Weil du ihn ja heute schon zweimal gehört hast und es dir nicht so ganz gefällt, sage ich noch ein drittes Mal Oscar Piastri.
Okay, alles klar.
Und du sagst das wahrscheinlich zum dritten Mal Lando Norris, oder?
Nein, nämlich nicht.
Sondern?
Ich tippe auf Verstappen.
Weil die ganzen Verstappen-Fans da sein werden? Oder warum glaubst du?
Nein, pass auf, ich habe ein Muster erkannt. Diese Saison gewinnen immer zwei McLarens und dann gewinnt jemand anderes. Die letzten zwei Rennen hat McLaren gewonnen.
Teams, ne? Ja, aber wir hätten ja noch andere. Ja, was ist mit Ferrari, mit Mercedes?
Nee, das sehe ich irgendwie nicht passieren. Ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, der Verstappen, der kommt dieses Wochenende nochmal zurück, der meldet sich nochmal, der hat ja jetzt nicht die besten Rennen hinter sich, der ist möglicherweise angepisst, der mag aber auch Spa sehr gerne. Ich sehe da eine gute Kombi. Ich sag, der gewinnt das Ding.
Ich freue mich schon auf unseren Podcast dann in der nächsten Woche und dich dann darin aufzuziehen.
Ja, das sehen also, wir ja dann.
Merken.
Ich habe das aufgeschrieben, keine Sorge.
Ja. Ich vergesse das auch nicht und werde dann den Moment am Sonntag abwarten. So, ja. Wir haben noch eine sogenannte Challenge, die du erstmal erklären möchtest.
Ja, genau. Ich habe mir überlegt, dass wir jetzt eine kleine Prediction-Challenge machen. Die ist nicht groß umfänglich. Kurz zusammengefasst, Team und ich stellen vor jedem Rennwochenende ein Podium. Wir benennen P1, P2 und P3. Gut, dann muss man natürlich das Rennen abwarten. Und nach dem Rennen sieht man ja, wer hat recht behalten. Entweder einer hat 2 richtig oder der andere hat 0 richtig. Für jeden richtigen Podiumskandidaten gibt es dann halt einen Punkt. Ich notiere mir das. Wir ziehen das bis zum Ende der Saison durch. Und ja, am Ende der Saison sehen wir ja, wer am meisten recht behalten hat. Und der kriegt dann Ruhm und Ehre für das bessere
Bauchgefühl. Dabei wird es aber noch nicht bleiben. Da lasse ich mir noch irgendwas einfallen. Aus der Nummer lasse ich dich dann aus der Saison da nicht rausgehen. Also das wird ja jetzt schon nichts. Also irgendwas lasse ich.
Genau.
Irgendwas,
aber jetzt mal kurz vorab gesagt.
Ja.
Ihr Zuschauer dürft natürlich auch gerne eure Podium-Predictions gerne mit einbringen.
Und
vielleicht
Zuhörer.
Seid ihr da ja ein bisschen skurril. Natürlich auch die Zuhörer, natürlich. Gucken wir uns gerne an. Vielleicht seht ihr das ja ähnlich wie wir. Vielleicht lehnt ihr euch auch mal weit aus dem Fenster. Ich bin ja gerne mal so einer, der safe spielt. Aber mal gucken.
Ne? Deswegen wird es auch nichts wert mit deiner Prediction am Wochenende. Deswegen bleib mal safe. Das wird nichts. Ja, aber jetzt komm mal raus. Wie sieht denn dein Podium für Belgien aus?
Ich sag Verstappen, Norris, Piastri.
Ja, das ist die Safety-Nummer. Piastri,
ja, und ich muss eine gesunde Basis hier bauen, okay?
Du meinst, du musst versuchen, dir die ersten Punkte zu sichern, die es
genau,
nicht
und
zu
dann kann ich
sichern
mich aus dem Fenster lernen, ja.
Ja. Aber dass wir das klarstellen, es geht bei der Bewertung, wer einen Punkt bekommt, nicht nur darum, ob der Tipp richtig war, dass jetzt ein Verstappen auf dem Podium war, sondern er muss dann an erster Stelle stehen.
Auf der Position, ja.
Ansonsten ne, kannst du dich ja hinterher rausreden und sagen, na ja, gut, ist zwar Dritter, aber war auf dem Podium, das habe ich getippt. Machen wir nicht.
Nee, so habe ich das von vornherein nicht gemeint. Das muss schon stimmen. Also
jetzt kommt mein glorreicher Tipp und das wird dir noch schlaflose Nächte bescheren. Nichts mit Max Verstappen, das lassen wir mal. Nein, wir sagen ein Lewis Hamilton auf 3, das wird das erste Podium für ihn. Lando Norris, also ja, auf der 2.
Ja.
Ja, Oscar Piastri, der rockt.
Okay. Ich beweise, ich habe es hier aufgeschrieben.
Du brauchst es nicht beweisen, wir haben es ja aufgezeichnet, ja, also von dem her ist alles gut.
Ja, ich sag nur, ne, ich habe Beweise.
Also damit habe ich Lewis Hamilton-Fans hoffentlich alle wieder glücklich gemacht, nachdem ich ihn jetzt quasi aufs Podium zitiere.
Genau.
Gucken wir mal, versau's mir nicht.
Sehen wir ja dann nächste Woche.
Genau, übrigens nächste Woche Podcast, das war jetzt nur an diesem Donnerstag, einmalig am Donnerstag, ansonsten immer.
Genau.
Ich habe übrigens einen Fehler gemacht, ne? Wir zeichnen dienstags auf, ein Podcast gibt es am Mittwoch, war richtig, ne? Oder?
Nee, ich meine, wir haben dienstags gesagt, wird der ausgestrahlt.
Richtig, genau, so wird's gemacht.
Ja.
So, jetzt habe ich hier auf meinem schönen Zettel da stehen, jetzt kommen wir zum Abschluss, dann
genau.
Steht mal da jetzt Zeit. Zusammen. Beim Zusammenfassen sind es 3M, wenn ich das richtig sehe, oder? Bin ich blind?
Nee, du bist blind.
Ah, ja. Sehr gut. Gut, dann fass doch mal alles zusammen mit Zuschauerfragen und Bewertungen bitten und auch nach weiteren Fragen bitten. Ich sage dann am Ende noch Tschüss.
Doch, alles klar. Also, wir halten jetzt mal aus diesem Podcast fest. Von der ersten Folge. War bis jetzt sehr spaßig, würde ich schon mal vorab sagen. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Uns steht ein spannendes Rennen bevor. Und wir sehen schon, die Meinungen, wie das Rennen ausgeht, gehen hier schon mal stark auseinander. Aber wir können Wetterchaos erwarten. Ich hoffe drauf, sage ich, wie es ist. Und das würde ja dann auch wirklich gut in das Schema passen, was wir die bisherige Saison schon hatten. Die ganze Saison war etwas chaotisch, dramatisch, alles, was dazu gehört. Also langweilig ist es bis jetzt selten geworden. Das erwarte ich dann auch im Hinblick auf Spa tatsächlich. Und wenn ihr jetzt noch Fragen habt an uns, wie gesagt, für die Zuhörer, bitte über die E-Mail und über Zuschauer gerne in den YouTube-Kommentaren. Wir lesen uns das durch, wir gehen gerne drauf
Podcast
ein.
Podcast@gem1.de, ist ja nochmal erwähnt.
Genau. Und auf den Podcast-Plattformen könnt ihr uns auch gerne bewerten. Wir freuen uns da immer über Feedback. Das Gleiche gilt natürlich auch für YouTube. Da könnt ihr uns gerne ein Like da lassen oder ihr schreibt uns einen netten Kommentar. Wenn ihr Kritik habt, wie gesagt, das hören wir uns auch gerne an. Und ja, das ist eigentlich erstmal alles für die erste Folge, oder?
Ach, das war's schon wieder. Mensch, ging das jetzt ruckzuck hier. Ja, ich glaube, wir sind am Ende. Ich habe nichts mehr auf meinem Zettel stehen. Sehr kurzweilig.
Bauch durch.
Folge Nummer 1. Und dann gucken wir mal. Dann werden wir nächste Woche auf jeden Fall in Ausgabe Nummer 2 dann mal gucken, wer von unserem Vote richtig lag und wer komplett versagt hat. Ich will da jetzt niemanden direkt angucken, aber mir wird da jemand einfallen.
Es kann hier keiner komplett versagen. Wir haben zwei die gleichen Namen auf dem Podium stehen, also so
lass doch,
falsch.
Lass doch einfach mal meine, lass, doch, lass mir einfach den Spaß.
Ja. Okay.
Genau, und dann gucken wir mal, was bis dahin noch sonst so passiert.
Genau.
Und ihr dürft eure Themenvorschläge eben auch mit reinschicken und dann freuen wir uns auf nächste Woche Dienstag.
Der genau, 29. eine gute Zeit bis dahin.
Dankeschön.
Tschüss.
Wheelspin, der Formel 1 Podcast, wurde präsentiert von Dr. Anzai, dein Marktplatz für medizinisches Cannabis. Champ One, der Formel 1 News Kanal.